alle erleuchtet.
Sind wir schon die Erleuchtung, die du werden kannst? Ist nicht das, bist du schon. Letztlich bist du es auch nicht, ja, weil eine Person wird nie erleuchtet. Ja. Das, was man erfahren kann, ist, oder eigentlich nur während des Lebens erfahren kann, hat aber mit Erleuchtung im persönlichen Sinn nichts zu tun, ist, dass das Universum immer schon erleuchtet ist, dass Gott oder das eine, die eine Seele schon immer erleuchtet ist. Das kann man halt erfahren und nennt diese Erfahrung auch Erleuchtung, aber Erleuchtung ist immer. Die ist auch schon davor, die ist danach, die ist immer. Das alles ist Erleuchtung. Im Sinne von bewusst, ne? Im Sinne von lebend. Klar, wenn der Körper stirbt, bleibt auch Erleuchtung übrig. Da war gerade ein E.T. im Raum, ganz in einer grünen Lichtung.
Er hat es ja aufgenommen, oder?
Nee, ich habe ihn abgestellt.
Nein, er hat gesagt, er kommt in 200 Jahren.
Es gibt noch Hoffnung.
Hast du ihn auch gesehen?
Machen wir mit dem Thema Angriff und gerade mal.
Das ist die Tier, oder?
Ja, bei Mädchen, bei Engeln.
Okay.
Und auch gerade so im Hinduismus ist ja nun gerade die Welt der Göttervielfalt schon unendlich. Also ich habe das immer so eine Beschäftigung mit tantrischen Wesenheiten und so weiter und so weiter immer so verstanden, dass man sich auf Energien fokussiert. Also jede Wesenheit ist irgendwie eine Energieformation, der man halt eben so tief eindringen kann, dass diese Energie halt mit dieser Energie was macht, wenn man sich mit dem Geist darauf konzentriert. Aber wenn man so viele Texte liest oder auch Erfahrungen von Leuten, die dann so voll da eingedrungen sind, die dann wirklich von, was weiß ich, Kali erschienen ist und die sie mitnimmt, irgendwo wieder anders erscheinen und dann wieder zurückbringt und so ein bisschen Krempel. Ja. Weil es aber so geschrieben ist, dass du das Gefühl hast, ey, das ist nicht nur. Das war jetzt nicht nur eine Fantasie, die er jetzt gerade gehabt hat, sondern er schreibt es wirklich definitiv so, dass es ihm passiert ist. Genauso wie manche Leute von ihren Engelserscheinungen versprechen.
Viele Drogen in Indien?
Kann aber auch durch Meditation auskommen.
Ich wollte gerade auch körpereigene Drogen.
Vielleicht kennst du das Buch, hab ich mal irgendwann gelesen, Spiel des Bewusstseins von Swami Muktananda. Hast auch unheimlich viel solche Welten und macht dann ja fast Angst, wenn man in die Welt kommt. Wenn man das Ich-Gefühl nimmt, mit dem Gefühl der Person, ich komme in diese Welt und Gottes Welt. So.
Nee, die Drogenantwort war jetzt halt teilweise ein Scherz. Ja, es gibt halt solche Geschichten, auch das Alte Testament ist voll davon, verschiedene Geschichten, auch nicht nur in Indien und so. Im Prinzip muss man einfach differenzieren, es gibt manche Geschichten, die sind wirklich entstanden unter dem Einfluss von gewissen Substanzen, dass man da in Zwischenwelten geht, wo man eigentlich ja, in den Verstand auch reinschaut, der die Kraft hat, da etwas zu manifestieren und zu sehen, ja, was eigentlich kreiert ist. Ja. Das funktioniert auch mit körpereigenen Drogen, weil letztlich sind alle Drogen etwas, was auch im Körper prinzipiell vorhanden ist und wo man auch mit Meditationstechniken, Yoga-Techniken, tantrischen Techniken hinkommen kann. Das ist die eine Seite. Ja. Das ist eigentlich das Gleiche, ob ich jetzt mit Meditation, Yoga, Tantra hinkomme oder irgendeine Pflanze zu mir nehmen, ja, oder durch andere Zustände. Die andere Seite ist die religiöse, die wirkliche, die echte Seite, die spirituelle Welt, die gibt schon, ja, diese ganzen Götter. Ja. Es ist aber so, dass das alles einfach Erscheinungsformen des einen sind. Ja. So werden sie im indischen Original eigentlich auch begriffen. Die indische Volksreligion scheint ein Vielgötterglaube zu sein. In Wirklichkeit ist aber, wenn man da richtig einsteckt und auch aus yogischer Sicht, ist das immer der eine. Oder das eine, die eine, ist geschlechtslos in dem Sinn, ja, die, der das erscheint. Mal als Krishna, mal als Shiva, mal als Kali, mal als, ja, das ist einfach dann eine Qualität des Göttlichen. Ja. Man könnte auch sagen Energie, letztlich. Ja. Aber im Prinzip, Kali ist, steht für eine bestimmte Gottesqualität. Shiva steht für eine bestimmte Gottesqualität. Krishna steht für eine bestimmte Gottesqualität. Vom Göttlichen her, also vom Unpersönlichen, vom Formlosen, aber auch von der Form. Ja? Das heißt, auch wir als Formen, als und dann öffnet sich im Prinzip der Vorhang auch von Realität und Geist, ja? Das durchmischt sich, aber wir als Formen sind Repräsentationen dieser Gottesformen, kann man sagen. Im Prinzip ist wie ein uraltes psychologisches System, könnte man fast sagen. Ja. Was durch uns wirkt, welche Energien durch uns wirken und wie die wirken. Zerstörerische, erschaffende, das sind einfach Prinzipien. Also diese ganze indische Götterwelt ist in Wirklichkeit nichts anderes, als dass das immer auf das eine zeigt, das dann in einer bestimmten Form erscheint. Also letztlich ist Hinduismus kein Vielgötterglaube, sondern eigentlich genauso eine Art Monotheismus. Und ist ja auch drin, nicht in der Advaita, in den Upanishaden und so. Aber das ist letztlich immer das eine, was erscheint. Einfach wie in einer Art, wenn ich jetzt das Simple nehme, das Einfachste ist eben Shiva, Vishnu, Brahman als drei Aspekte, als Trinität, als die hinduistische Trinität. Ja? Das erschaffende Prinzip, das zerstörende, das erhaltende. Ja? Das sind alles Prinzipien, das sind alles eher Philosophien und nicht so persönlich gemeint. Im Volksglauben wird dann daraus halt ein Altar mit einer Figur oder ein Bild, wo man dann sagt, so und das ist jetzt der Hausaltar, so wie der Volksglauben im Christentum oft auch nicht viel damit zu tun hat, was eigentlich passiert, wenn man 20 Jahre in irgendein Kloster geht und sich da wirklich voll nur mehr auf den spirituellen Weg konzentriert. Das ist ganz was anderes als das, was Volksreligion ausmacht. Ja, das ist oft nur, dieses gibt dem Volk Brot und Spiele. Und dazu verkommt auch oft Religion, aber das ist nicht das, was ursprünglich damit gemeint war. Es ist halt das, was dann die Masse darunter verstanden hat oder auch in der Lage war zu verstehen. Es sind dann halt solche Bilder, aber letztlich ist. Gibt es das schon? Das sind Aspekte des einen. Und in diese magische Welt kann man eindringen. Es gibt auch diese magische, mystische Welt. Die gibt es. Hinter dem Vorhang gibt es mal so eine magisch-mystische Welt. Wo wir alle wie als einzelne Götter erscheinen oder als einzelne Gottqualitäten. Ja, da gibt es jetzt, kenne ich überhaupt nicht aus mit dem Enneagramm, das aber anscheinend im Moment sehr modern ist. Da habe ich Bildungsnachholbedarf oder so. Das ist ja interessant, aber das beschreibt so Menschentypen. Aber das Gleiche gibt es auch als Gottestypen, als Bewusstseinstypen. Ja? Weil auch im Unpersönlichen wirken wir unterschiedlich. Also nicht nur im Persönlichen, sondern auch im Unpersönlichen. Wie sich Bewusstsein in der Welt auf viele verschiedene Arten manifestiert. Ja, und zeigt, ja, auch im menschlichen Körper, wie es sich zeigt. Das ist 1001. Ja. Das ist oft zwischen zwei Menschen so unterschiedlich wie zwischen Hund und Katze, wie zwischen zwei Tierarten. Ja. So weit kann das gehen. Also, das ist extrem eigentlich, wie sehr wir uns differenzieren können. Und das ist nicht etwas Persönliches, sondern das ist auch gleichzeitig etwas Unpersönliches, das Göttliche, das sich anders zeigt, anders manifestiert, anders erscheint. Mal als klare Consciousness und so, mal mehr als Energie und überhaupt nicht präsent im Moment, sondern komplett verloren im Sein, ja, ohne jedes Ich, ja, und beides trotzdem gleich göttlich, mal mehr als Energie, als glückselige Energie, mal mehr als so ein, wie ein schwarzes Loch, das alles aufsaugt ins, ja, das sind alles Manifestationen des Göttlichen, die erscheinen. Und dem haben die Inder dann Namen gegeben und haben diese Phänomene bezeichnet. Daraus sind eigentlich diese Götter entstanden.
An einer Stelle muss ich richtig schmunzeln im Buch, das fällt mir jetzt ein. Der Swami Muktananda beschrieben, dass er da in Welten war, wo die Steine alles aus reinem Bewusstsein waren und nicht so profan wie bei uns. Aber das ist ja auch das Bewusstsein. Also ja. Mein Geist hat eben gesagt oder verstanden, dass. Das kann ja nicht anders sein als die Materie hier auf der Erde. Es ist letztlich nur seine Interpretation gewesen, weil sie vielleicht mehr geglänzt haben oder so. Also seine Beschreibungen waren in dieser anderen Welt aus reinem Bewusstsein und nicht so wie hier auf der Erde.
Okay, ja.
Materie. Also für mich war ist das das gleiche Bewusstsein.
Es ist das gleiche Bewusstsein.
Aber er hat es dann so ausgedrückt.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass das alles im Kopf entsteht. Ne? Die Welt, in der ich lebe, entsteht bei mir im Kopf. Ich erlebe ja gar nicht das, was da ist, sondern das, was hier oben im Kopf entsteht.
Ja, das ist richtig. Aber das lässt sich als Illusion durchschauen. Ja? Weil da sind eigene Projektionen auf die Welt dabei und da endet die Welt dann wirklich hier.
Ja? Und du meinst,
es kommt jetzt hier zusammengesetzt als Abbild. Ja? Ja, ich meine, es gibt auch eine Wirklichkeit. Man kann die Welt auch heraußen, ja, in einem absoluten Hier und Jetzt erfahren, ohne jeden Verstand.
Nee, ich meine, was du da erzählt hast mit diesen einzelnen...
Diese Manifestationen, ja.
Ja.
Das durchmischt sich. Da durchmischen sich Projektion, das ist ganz klar. Da durchmischt es sich, dass Projektion vom Geist dazukommt, dass das interpretiert wird, diese Erscheinungen.
Ja, ja eben, ja. Das wird ja hier wird es ja nee,
das ist größer.
Ja, aber wie willst du das, wie will man das als Mensch verstehen, wenn das nicht hier zusammengesetzt wird, oder? Ich meine, da passiert irgendwas, ist da, es wird wahrgenommen, das ist es aber auch, oder? Und wenn du dann davon erzählst oder wenn du ein Beispiel bringst, dann hast du das doch schon in eine Form gebracht. Du kannst auch nicht von dem erzählen, was ist. Zum Beispiel, wenn dieser Muktananda erzählt, da gibt es eine Welt, da sind die Steine aus reinem Geist. Dann ist es ja, weißt du, das ist eine Wahrnehmung. So, und die, wenn du die in Worte bringst, was passiert dann? Steine, Geist, das sind ja alles Begriffe von hier oben.
Das ist ja nur der Versuch, du verwechselst da den Finger auf das er zeigt. Den Finger mit dem, was er zeigt. Du glaubst, das passiert alles in dem Finger, der auf etwas zeigt.
Also er erlebt tatsächlich Steine aus Bewusstsein.
Genau. Unmittelbar, direkt.
In einer anderen Welt.
Nein, in dieser Welt letztlich. Ja, das ist dann, das sind dann Worte, ja, da wo der Verstand das wörtlich nimmt, wenn jemand von einer anderen Welt spricht, als wäre die irgendwo anders, als wäre die im Geist. Das sind schon meist Beschreibungen, wobei die Beschreibung von Muktananda kenne ich nicht, aber sie klingt doch so wie andere Beschreibungen, die ich kenne. Da ist schon diese Welt beschrieben, ja, aber ein ganz anderer Blickwinkel drauf. Eine andere Welt als die, die wir wahrnehmen. Das sind wie verschachtelte Welten. Man kann sich auch, man kann es auch ausdrücken in Dimensionen. Wenn ich jetzt sage das Wort Dimensionen, fängt der Mathematiker schon an zu denken, wie ist da die dritte, die vierte und ist das Zeit und was ist die fünfte? Ist das ein Quader?
Ja, ja, ich kann ja wahrnehmen, dass die Wände Energie sind. Ich kann das ja, das kann ja vielleicht eine Wahrnehmung sein. Aber wie komme ich denn dazu zu sagen, in einer anderen Welt ist das Energie, in dieser Welt sind es nur
Steine? Nee, das ist kein, noch einmal, das ist keine andere Welt.
Ja, aber so kam es ja rüber, als würde der von einer anderen Welt.
Müsste ich jetzt nochmal den gleichen Satz von vorher sagen?
Er hat das so ausgedrückt.
Er hat das so, das darf man nicht so wörtlich nehmen.
Er hat ja auch indische Begriffe, Siddha Loka und die anderen habe ich vergessen, also so immer noch eine Vorsilbe und Loka ist ja Welt und da hat er die verschiedenen Aspekte und so hat er das als andere.
Letztlich ist es eine andere Wahrnehmung auf die Welt. Es geschieht, ja, Welt ist nicht etwas, ja, auf der materiellen Erdenergiemäßig nur vom Basischakra ausgesehen und warte, ist die Welt etwas Materielles. Aber das ist sie nicht nur. Hier geschehen gleichzeitig verschiedene Welten. Ob du das siehst oder nicht, ist ganz was anderes. Hier geschehen verschiedene Welten, verschiedene Realitäten gleichzeitig. In dieser Welt. In dieser scheinbaren einzigen Welt. Verschiedene Wahrheiten.
Nimmst du sowas wahr?
Ja, absolut.
Aber was kannst du da Beispiele mal nennen oder so von dir, was du wahrnimmst?
Ja, aber eben. Nee, den meinte ich nicht, der war ein Scherz. Das ist zum Beispiel, schaue ich auf dich als, fang mal klein an, schaue ich auf dich als Körper, ja? Schaue ich auf dich als Bewusstsein? Sehe ich dich als Bewusstsein? Sehe ich dich als Gott? Als Gesamterscheinung sehe ich überhaupt hier einen Körper? Das ist alles gleichzeitig.
Also du siehst auch keinen Körper, oder wie?
Keinen abgegrenzten Körper. Gleichzeitig. Aber du willst das verstehen. Was hat das für einen Sinn, wenn ich dir beschreibe, was ich sehe, wenn du das nicht kennst? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eskimo wäre und würde alle diese Weißschattierungen bezeichnen, dann hätte ich in der Eskimo-Sprache 50 Wörter dafür. Nehmen wir jetzt mal Kunstwörter und ich sage, das ist Mumuk, das ist Katze und das ist Kiki. Jetzt schließt du die Augen. Schließ sie. Und ich erzähle dir von Kiki. Und du hast Kiki noch nie gesehen. Was bringt dir das? Du hast keine Vorstellung davon.
Ein eigenes Bild dazu. Eine eigene Fantasie zu kicken.
Naja, das ist dann eine Fantasie eben. Aber ich spreche da real von einer Farbe. Nicht von einer Fantasie. Ich rede nicht von Fantasiebildern.
Nee, aber wenn man das nicht kennt, entwickelt sich eine eigene Fantasie.
Dann eben, das ist ja das Problem. Ja. Dass sich eine Fantasie entwickelt. Ja, und daraus entsteht dann diese Art von Religion, dass man dann mit Fantasien spielt und das Ganze eine Märchenerzählung wird, der man auch gar nicht mehr glauben kann, so bizarr wird das dann auch.
Das kam mir im Buch auch so vor.
Ja.
War ja als Person.
Er hat es halt versucht, in Worte zu fassen. Man muss das so sehen, jemand, der malt, ja, malt auch nicht immer ein Abbild der Welt, sondern das, wie er es empfindet. Ja. Versucht, dem Ausdruck zu verleihen, vermischt es mit der eigenen Empfindung, mit der subjektiven Wahrnehmung. Ja. Und Ähnliches kann in Worte geschehen. Ja. Und dann bezeichnet man das so. Ja. Im Prinzip, es ist alles Bewusstsein. Warum soll ein Stein nicht Bewusstsein sein? Das ist Bewusstsein.
Weil er sprach ja nur von dem speziellen Dialog in dieser anderen Welt, meine
ich. Okay.
Alles nur.
Ja, dann ist er wieder da
ja,
raus.
Das war, diese Seile waren aus reinem Bewusstsein und die auf der Erde, die sind banal, die sind nichts, die sind Staub, die sind Müll.
Gut, vielleicht haben wir da auch einen Drogen
drin. Ja, miteinander.
Das kann schon sein. Oder ein unterschiedlicher Zustand. Das ist halt auch der Verstand, der dann versucht, nicht, wenn man das versucht nachzuvollziehen, im Muktananda, dass er versucht, dass er möglicherweise da irgendwann dann in einem Bewusstseinszustand war, wo er die Welt dann auf diese andere Art und Weise wahrgenommen hat. Nicht. Und dann wieder, wenn er mehr geerdet sozusagen ist, sie wieder auf profane Art und Weise wahrnimmt. Aber es ist alles gleichzeitig. Ja. Das, was wechselt, ist der Beobachter. Der Wahrnehmende kann quasi diese Dimensionen wechseln. Ich sage jetzt zwischen, wie wir gestern das gehabt haben, zwischen 1. und 7. Chakra, auch die Welt auf diese mindestens 7 verschiedene Arten wahrnehmen, ja, als Schwingung, als verschiedene Schwingungen, und kann dann eben sagen, das ist ein Glas Wasser, oder sagen, das ist Bewusstsein, oder das ist, ich weiß nicht, was das ist. Ja, also, wow, was ist das? Aha. Im völligen Nichtwissen und alle Etiketten weg, alles was wir gelernt haben seit Kind, dass das ein Glas Wasser sein soll, weggeben. Ja? Oder er kann sagen, als Wissenschaftler, das sind jetzt irgendwelche Atome, die da zu einer Struktur zusammengefügt sind. Egal wie. Ich kann auch sagen, aus dem Wissen heraus, was nur mehr Wissen ist, weil das sieht man nicht unmittelbar, eigentlich ist da nichts. Ja? Es ist nur dadurch fest, weil sich die Elektronen so schnell bewegen, aber in Wirklichkeit dazwischen im Raum, zwischen den Elektronen und Atomkern, ist eine ewige Weite und gar nichts. Ja. Das kann man auf alles auf so viele verschiedene Arten sehen. Und vor allem die Sache mit Bewusstsein, die ist eindeutig. Das ist alles Bewusstsein, das ist nur Bewusstsein. Ja. Bewusstsein als etwas Menschliches zu sehen, was da im Gehirn passiert, das ist sowas von überholt, auch schon in der Wissenschaft mittlerweile. Das ist ein Wissen, das ist ein Kinderwissen aus einer Schulzeit, die vor vielen Jahren stattgefunden hat und absolut so nicht einmal mehr dem letzten Stand entspricht. Ja. Bewusstsein ist absolut unerforscht. Bewusstsein lässt sich nur empirisch erforschen, ja, indem man selbst da reinschaut. Wir sind selbst das Laboratorium, immer wieder. Ja. Aber alles, man kann da nichts aufschneiden, da wird man auch nicht ins Bewusstsein finden. Diese Idee, dass das nur im Gehirn geschieht, diese Idee, sonst nichts. Wenn du einmal erfahren hast, dass wir vom Bewusstsein verbunden sind, dass wir dasselbe Bewusstsein sind, und diese Erfahrung gibt es, die gibt es in den Religionen seit tausenden Jahren, da brauche ich kein Mikroskop dazu, da brauche ich das alles nicht dazu, da brauche ich nur die unmittelbare Erfahrung vom Bewusstsein, wo sich Bewusstsein begegnet, immer wieder begegnet. Und dann sehe ich, dass nicht nur das Bewusstsein in den Menschen immer das gleiche Bewusstsein ist, weil das Menschenbewusstsein, das ist nur dieses Ich, ja, sonst ist da nichts, sondern dass das alles Bewusstsein ist, das lässt sich erfahren. Direkt, unmittelbar.
Kannst du ableiten, wie das mal zu diesem Wort Erleuchtung kam. Da ist ja Leuchten drin, aber es hat ja nicht unbedingt mit Licht zu tun. Also nicht wirklich mit, es kann mit Licht erfahren, aber muss nicht. Weil es ist ja, viel weiter. Also, aber dieses Wort irritiert eigentlich schon für den Verstand. Also,
viele,
mit Leuchten eben eine riesige Überschwemmung von Licht erwarten oder so.
Das ist aber auch eben eine Frage, wie man es wahrnimmt, persönlich wahrscheinlich. Man muss auch schauen, aus welcher Sprache kommt es, wo ist übersetzt worden, war die Übersetzung so korrekt und so, und was hat das genau gemeint. Aber ich würde schon sagen, man kann es mit Licht so weit in Verbindung bringen als Energie. Ich habe es als Energie erfahren. ja, als reine Energie. Wer andere könnte jetzt Energie als etwas begreifen, was eigentlich Licht ist. Also so von ungefähr ist es ja nicht. Ja. Es ist ja in gewisser Form, es ist Energie. Ja. Und
für mich ist Leuchten und Licht immer was Helles.
Ja, was Helles sicher ist.
Also
ja.
Meine Übersetzung des Wortes.
Es ist vielleicht insofern, dass das, was passiert auf der persönlichen Ebene, ist dieses, oder dann auch, wenn man sich als Universum begreift, ist dieses energetische Vibrieren. Ja. Man selbst ist eigentlich so ein energetisches, vibrierendes Etwas. Letztlich ist dieses Nichts ein energetisches, vibrierendes Etwas. Wobei dieses energetische, vibrierende Etwas nichts anderes ist als der Orgasmus des Nichts. Ja. In Wirklichkeit ist da nichts und das orgasmiert die ganze Zeit. Ja, und dieses, und das ist, könnte man wahrnehmen wie ein Flimmern. Ja, das fühlt sich schon so an wie 1000 Sterne auf einmal. Ja, also ich kann schon nachvollziehen, wenn jemand da das Wort Licht, das mit Licht in Verbindung gebracht hat. Ja. Erleuchtung könnte auch eher heißen, eher Energetisierung, ne? Ja, statt Leuchten. Ne? Weil, ja, man könnte auch sagen, der Geist wurde erleuchtet, weil sich eben Energie mit Bewusstsein vereinigt hat. Dann könnte man sagen, der Geist wurde, es wurde erleuchtet, als würde man diesen ganzen Raum oder den Hirnraum meinetwegen, ja, weil es geschieht ja persönlich sehr wohl zuerst einmal im Kopf, wird richtig mit Energie geschwemmt. Und es ist wie eine Art Leuchten. Es ist zwar nicht Leuchten im Sinne von Licht, aber es ist eine Schwemmung. Ja, mit Energie, ein Meer der Energie, das da plötzlich den Geist durchflutet, ja, und das Denken stoppt. Also so könnte ich ableiten diesen Begriff Erleuchtung. Er gefällt mir noch immer besser als Erwachen. Ja. Mhm. Weil Erwachen, es erwacht nichts. Ja. Das ist nicht etwas, dass da plötzlich etwas wach ist. Das, was sich dann gewahr wird, war schon immer wach. Ja, auch wenn es nur still im Hintergrund war als Beobachter. Ja, in jedem von uns. Aber das war, Erwachen könnte ich noch maximal für den Teil sehen, dass man sagt, das Bewusstsein, ja, da bleibt, wenn der Verstand ausgeschalten wird. Normalerweise ist das ein Zustand von Ohnmacht. Ein normaler Mensch, wo der Verstand ausgeschalten wird, also abgedreht, der Denker abgedreht wird, ist dann bewusstlos. Ja. Oder im Tiefschlaf oder bewusstlos. Ne? Und als Erwachen könnte man dann noch sagen, dass eben in dem Zustand Bewusstsein bewusst bleibt. Mhm. Ja? Und nicht in den Tiefschlaf geht, nicht in die Bewusstlosigkeit geht, sondern bewusst bleibt. So könnte man nur am ersten den Begriff Erwachen tolerieren. Ne? Und sagen, okay, das ist dieses Erwachen des Bewusstseins ohne Denker. Ja? Des reinen Gewahrseins, der reinen Präsenz. Aber all diese Wörter sind so hilflos letztlich. Ja? Sie drücken nicht das aus. Ja? Was sind so wirklich, in der deutschen Sprache haben wir halt kein wirklich schönes Wort dafür. Ne? So, was weiß ich, Moksha und Samadhi und was da. Mhm.
Ja? Moksha hört sich gut an.
Ja, ja. Wobei jedes hat aber seinen eigenen Geschmack. In der indischen Sprache oder im Sanskrit hat es irrsinnig viele Nuancen gegeben von dieser Erfahrung. Ne? Verschiedene Arten, die haben das in richtige Tabellen gemacht, von Samadhis und was weiß ich, oder auch die verschiedenen Stufen, wenn man da in diesem Prozess ist, sozusagen, diese verschiedenen Stufen, die man da scheinbar durchgeht, ne? Die geschehen, da hat es richtig ganz verschiedene, jedes hat mal ein eigenes Wort gehabt, einen eigenen Geschmack und das ist nicht so einheitlich Erleuchtung und Erwachen genannt. Und Moksha hat eher diesen Befreiungscharakter, diese Erlösung. Ja, zu Moksha passt mehr Erlösung und nicht Erleuchtung. Ja, und das fühlt sich auch wieder gleich ganz anders an, Erlösung. Ja, so richtige Erlösung. Nicht ich werde jetzt Gott und ich werde erlöst. Letztlich von mir selbst, aber ist ja wurscht. Da bin ich erlöst. Und es klingt dann mehr nach Freiheit und schmeckt auch mehr nach Freiheit, ja, als Erwachen. Ja, irgendwo. Erwachen hat immer diesen Beigeschmack von dieser Präsenz. Ja. Und das ist dann, das ist aber eine Verwechslung. Präsenz kann erwachen, das schon. Aber das ist nicht das. Das ist nicht Einheit mit Gott oder mit dem Universum oder vor allem mit dem Nichts. Da schaut man nicht wirklich vom Jenseits auf die Welt, sondern ist einfach präsent hier. Es gibt aber auch noch ein Dahinter.
Ich hatte dein Buch sehr berührt zum ersten Mal. Also, du hast es ja sehr schön auch gegliedert über diese quasi Erwachen und Erleuchtung nebeneinander gestellt, sogar listenmäßig. Mhm. Fand ich, also hat mir echt viel irgendwie Klarheit gebracht, wobei ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich die Listen jetzt so
einwenden
könnte, dass das passt oder so.
Ja, ja.
Aber so viele, viele Ansätze waren schon irgendwie nachvollziehbar und haben irgendwie irgendwas mit mir gemacht, das irgendwie eine Ruhe reingebracht hat.
Mhm.
Und du schreibst ja quasi das Erwachen als eine Art psychologisches Erwachen. Quasi in der Psyche noch irgendwie da ein Teil plötzlich wach wird, der sich selbst erkennt, aber es bleibt halt trotzdem noch immer noch Teil des geistig-psychologischen Konstruktes. Ne?
Mhm.
Jetzt wenn man drüber sprechen müsste, wo der irgendwie.
Also, so wie ich es damals verwendet habe, die Begriffe, Begriffe sind ja austauschbar, ne? Aber da war so gemeint eben diese Präsenz, ja, die aber doch eine Ich-Präsenz ist, eine individuelle Präsenz ist, in der Welt. Im Körper, als Körper und aus den Augen heraus sozusagen, hier und jetzt und klar präsent ist, unverrückbar, sich nicht nach vorne bewegt, nicht zurück, sondern einfach wirklich hier da ist, muss nicht einmal ruhend sein, sondern es ist gar nicht so ruhend. Teilweise ist diese Art von Präsenz auch anstrengend, ne? Weil es so schon mit Energie auch erfüllt ist und so und da ist und auch wirkt, soll ja auch wirken. Ne? Und das ist aber etwas sehr Individuelles, da ist eben dieses, egal wie man es nennt, ich, individuelle Bewusstheit, ist präsent hier und jetzt in der Welt. Ja, als Körper, im Körper. Ja. Das ist das so diese eine. Eigentlich könnte man sagen, statt Erwachen oder so, könnte man auch sagen, das ist so die Yang-Erfahrung. Satori, hier sein, präsent sein. Das ist so die Seite der Medaille, die Yang-Seite. Ja, eher ein bisschen männlich. Fühlt sich auch männlich an. Zumindest für einen Mann fühlt es sich männlich an. Ja, und die andere Seite, die ist eher, wo diese Präsenz vollkommen, ich will nicht sagen verschwindet, aber eher vom Jenseits in die Welt hineinzieht, ja, reinschaut, wo dieses Ich, das präsent in der Welt ist, eigentlich komplett verschwunden ist, oder zumindest aus der Welt verschwunden ist, aus der wahrnehmbaren Welt verschwunden ist und gar nicht mehr mitspielt, sondern im Zuschauerraum sitzt, ja, und die Welt nur mehr es geschieht, ne? Und alles geschieht. Auch der Körper, von mir ist der Körper wird durch die Welt bewegt, könnte man sagen, aber eigentlich ist er außerhalb der Welt. Es ist nicht mehr so, ja, da gibt es so den Spruch, man ist nicht mehr wirklich von der Welt. Ja, man ist eigentlich da entrückt, wäre da ein schöner Ausdruck dafür. Ja. Diese totale Deidentifikation ist das. Ja. Das heißt, während die eine Seite, die Yang-Seite sozusagen, diese Präsenz, etwas sehr Authentisches ist. Ja? Diese authentische Wahrheit, präsente Wahrheit hier und jetzt, ist die andere Seite etwas, was erstens eben überhaupt nicht präsent ist in der Welt und auch nicht authentisch sein kann, weil da gar nichts ist, was authentisch sein könnte. Das ist entschwunden oder aus der Welt entschwunden, die Bewusstheit. Wird nur mehr reingesehen, bestenfalls als Zuschauer einer göttlichen Komödie, ja, ohne dass das mit dem Persönlichen, der Körper, der dann ein Vehikel ist, ja, der sich durch die Welt bewegt, durch den man dann schaut, ja, der ist nur mehr Vehikel, das hat dann mit dem Persönlichen gar nichts mehr, das ist nichts Persönliches mehr. Ja. Das ist nichts mehr, was sich entwickeln könnte oder wo irgendwas passieren könnte, der mitspielen könnte oder wollte, manchmal vielleicht als so stegreifspielmäßig benutzt wird oder als Engel eingesetzt wird. Ja, vor allem, wenn man aus dem zurückkommt, wird man sehr, eigentlich ist das, dieses Engelsein ist in Wirklichkeit genau das. Wirkliches Engelsein ist, wenn sich so jemand dann wieder reingeht, aber dann nicht selber tut, weil da ist kein Selber, das tut, sondern sich hingibt und vom Göttlichen sozusagen führen lässt und in dieser Komödie verwenden lässt, für andere, für die Welt. Ja, das ist dann diese Hingabe, ja, das ist eigentlich das Engelsein, wo kein eigener Wille ist, sondern dass man einfach sich benutzen lässt und dann für die Welt oder wie auch immer da ist. Das ist dann das, was geschieht, wenn es wieder zurückkehrt. Aber da geht es gar nicht mehr um Präsenz und um Individualität oder sonst was oder um irgendein Erwachen. Ja, Erwachen ist noch so ein Zustand, der einem persönlich Vorteil verschafft, hochkommen. Ja? Mhm. So, ich bin erwacht und das ist dann auch. Ja? Wow, ich bin präsent, ich spüre das Leben auch viel mehr als zuvor und total. Und alles vibriert und so, das ist geil. Ja? So, das ist einer der höchsten Ich-Zustände, die man haben kann. Wobei Ich ist das falsche Wort, das ist ja nur mehr Präsenz. Da, auch da ist kein Ich in dem Sinn mehr dabei. Aber es ist was Hochkommen Persönliches, was man als Körper da erfahren kann. Und Erleuchtung oder das, was da passiert als Ergebnis von Erleuchtung, ist eigentlich etwas, das wir verlöschen, wo genau der Teil eher verlöscht als erwacht. Das ist eher ein richtiges Verlöschen und dann bleibt gerade so ein Restfunk über und selbst der verbrennt irgendwann. Und da gibt es selbst, dass diese Erleuchtung, drum das Buch, auf das du beziehst, das habe ich geschrieben oder wurde geschrieben vor 12 Jahren. Und erschienen ist vor 11, aber vor 12 geschrieben. Und in der Tabelle könnte ich jetzt zum Beispiel noch, es geht ja weiter, ne? Da könnte ich noch eine dritte Spalte machen, Erwachen aus der Erleuchtung. Das ist dann so der nächste Schritt, aus dem mystischen Zustand, in dem man das drin hat, aus dem Jenseits. Ne? Und wie dann dieses Diesseits zurückkehrt und was da dann für Prozesse passieren. Und da ist dann Erwachen plötzlich wieder ein Begriff, ne? In meinem Buch ist ja so dargestellt, als wäre Erwachen eigentlich subtil, so wie ich die Worte verwendet habe, weniger als Erleuchtung. Ja. Ne? Und jetzt könnte man sagen, und dann folgt nochmal ein Erwachen aus dieser Erleuchtung, aus diesem mystischen Zustand, zurück in die Welt. Das, was sie als Paramadvaita immer wieder bezeichnen. Ja? Wo auch die Vielheit wieder da sein darf, die Identifikation da sein darf, das Individuelle gleichzeitig da ist. Und das ist nichts Neues, was man da findet oder sonst was. Das ist ein normaler Prozess. Manchmal passiert der, manchmal nicht. Und das ist wirklich ein Ausdruck, den hat es gegeben unter Nath-Yogis, da bin ich erst drauf gestoßen, Paramadvaita, jenseits von Einheit und jenseits von Vielheit. Das ist, Nath-Tradition ist auch der Nisargadatta gewesen. Und letztlich ist nichts anderes als das, was der Aurobindo, einer der ersten oder großen im 20. Jahrhundert war, der schon diesen Evolutionsprozess irgendwo im Auge gehabt hat. Ne? Und da hat er ja auch immer so den Herabstieg, der hat das Supramental oder was weiß ich, wie er das genannt hat, aber den Herabstieg des Göttlichen auf die Erde. Ja? Oder im Yoga gibt es immer das Konzept des Abstiegs der Kundalini. Ja? Das heißt, vorher, ne, das ist der Aufstieg, Richtung, es muss immer aufsteigen zu Gott und so. Das ist so die Gottwerdung des Menschen. Ja, das ist der Prozess zur Erleuchtung hin. Was dann aber passiert, ist der Abstieg als Menschwerdung Gottes, wo Jesus eigentlich so das Kernbeispiel dafür ist. Ne? Oder wie es die Maria Ananda hat das auch so skizziert. Ne? Der Buddha-Weg nicht, und der Jesus-Weg. Nicht? Und Jesus war so einer der Ersten, der diesen Abstieg auch gezeigt hat so, oder manifestiert hat, diesen Herabstieg, diese Menschwerdung Gottes und dieses Menschsein voll und ganz anzunehmen, mit allem, was dazugehört. Also, ja, wo man dann wirklich, da gibt es noch den Spruch, der ist jetzt auch modern, wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern sind spirituelle Wesen, die die menschliche Erfahrung machen. Und da manifestiert sich dieser Spruch total. Das ist die Menschwerdung Gottes. Und das ist das, was da passiert in diesem Paramadvaita oder wie immer man es nennen mag. Und Osho hat das Beyond Enlightenment genannt. Und der klassische Ausdruck ist eigentlich dieses Sahaja Samadhi, wo eben beides gleichzeitig ist, das Göttliche und das Menschliche. Ein ganz gewöhnlicher Zustand.
Dann wird es quasi die Rückkehr auf den Marktplatz quasi genannt.
Genau, die Rückkehr auf den Marktplatz. Ja. Voll wieder rein.
Vom Berg runterkommen. Ja.
Vom Berg runterkommen und auch die ganzen Erfahrungen damit machen, weil es ist ja nicht so, dass man, wenn man vom Berg runterkommt, da nichts passiert. Ne? Im Gegenteil, darum will man ja so gern da oben bleiben, weil da wieder eintauchen, da tut es ja mal was im Körpersystem. Ne? Also auch richtig physisch, ne? Dieses Menschsein anzunehmen, mit allem, was dazugehört. Mit allem, also mit Verstand, mit Ego, mit allem. Ne? Trips, alles was da in dem System vorpassiert ist, muss dann nochmal raus. Ne? Das ist und wird anschaut und wird präsentiert. Das scheint so dieser Prozess zu sein, der da passiert. Und das, hat, das schmeckt nach evolutionärem Charakter. Weil es auch zurückgeht ins Menschliche, weil sonst hätte er das gar keinen Sinn. Ja? Gott ist eh immer. Ne? Wie man gesagt, wie da kurz die Frage war nach dem Tod. Ne? Klar sind wir nach dem Tod eh erleuchtet, immer erleuchtet, sind wir bei Gott und so. Aber das ist eh immer. Ne? Aber das ist die eine Seite, das ist die ewige Seite. Das ist ewig, das ist nichts und Gott ist ewig. Das sind wir auch ewig. Aber als Mensch, ja, diese Erfahrung zu machen, durch die Zeiten hindurchzugehen und nicht nur abseits zu stehen, ne, sondern durchzugehen durch das Sein und das voll und ganz zu sein, das ist eigentlich das Spannende. Ja, was da passieren kann. Weil der Rest ist eh Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Schöne an der Erfahrung ist dass man sieht, dass auch nichts passieren kann, das nimmt man ja mit. Ne? Dadurch hat man auch den Mut, viel mehr Mut als zuvor, da voll reinzugehen in dieses Menschsein. In die Gefühle und was weiß ich.
Plan. Erschaffen.
Ja, sowas.
Häuserbahn.
Ja, Häuserbahn, ja. Bäume pflanzen. Ja, voll. Back to the roots, ne? Das ist so, wie wenn sie Uhr wieder zurückkommt und Ausgangszustand. Aber es ist was anderes. Es ist dann, hat dann einen ganz anderen Geschmack trotzdem. Man weiß nicht, was draus wird. Muss ja nichts draus werden. Aber es wird ja wiederverwertet. Also man darf das nicht so persönlich sehen. Ne? Man gibt ja das Leben hin. Und alles, was da erfahren wird in dem System, oder in jedem System, wird wiederverwertet. Das wäre dann so, wo man Reinkarnation noch als Prinzip verwenden kann. Es wird alles wieder verwertet. Keine Erfahrung ist umsonst. Ja. Das ist ja, die gehört einem nicht persönlich.
Vielleicht als Information irgendwo, ne?
Genau. Ja, wie, man kann es jetzt nennen, morphogenetisches, ist wurscht, wie man es nennt. Ja. Akasha-Chronik. Wurscht, egal. Aber es bleibt da. Es wird wirklich, weil wir eins sind, es wird unmittelbar wieder verwertet. Es ist immer dasselbe, das, was das erfährt. Und irgendwie hat das dann eine mystische Merkfähigkeit, darauf wieder aufzubauen. Mit dem Spiel, weil das, ja, letztlich ist auch Gott Kind oder Göttin. Also wenn ich Gott sage, meine ich nie den christlichen Gott. Das ist auch Kind, das ganze Universum mit einem Kind zu spielen.
Vieles erscheint mir so, kommt immer wieder, wenn man zum Beispiel die Mode sieht, wie die Urvölker ja mit diesem, bei Indianer oder so mit diesem Spring, wenn euch jetzt ein Springtanga oder so, oder diese Bemalung, was Tätowierungen sind, oder die Brahmanen, die dann bestimmte Haarfrisuren, dann sind es dann die Kangs oder werden ganz anders genannt in einer anderen Zeitepoche. Aber eigentlich sind es Wiederholungen.
Es sind Selbstähnlichkeiten und Wiederholungen, die immer wieder passieren. Ja. Wie Fraktale, manchmal das kennt. Das kommt in Wellen. Ja. Da gehen mehrere Wellen so durch die Menschheitsgeschichte. Bewusstseinswellen oder immer, ob das nennen will, Strömungen, das ist normal. Da passiert aber doch immer wieder was anderes und Neues und das ist ja das Schöne. Also angenommen, man würde das ganze Wissen mitnehmen. Ne? So, hat man manche die Idee und die Hoffnung, dass man das mitnimmt, wenn man stirbt, dass man das ganze Wissen mitnimmt ins nächste Leben oder sonst was. Alles, was man erfahren hat, vielleicht auch die Erinnerung an die Persönlichkeit. Das wäre schrecklich, da kann nichts Neues passieren. Ja? Da kann gleich der Körper bleiben, da braucht man auch kein Sterben dazu. Ne? Aber dieses Vergessen hat ja Sinn. Dadurch kann man immer wieder mal, sonst wäre es ja extrem langweilig. Ja? Wenn man schon durch hat, irgendwie, ne? Und dann das hätte für den Persönlichen dann keinen Sinn, das alles mitzunehmen. Aber immer wieder frisch und neu zu beginnen in dem, bringt wieder einen Schritt weiter. Auch wenn man weiß, letztlich endet das alles im Nichts, weil es ist auch nichts gekommen und geht dorthin zu. Und ist jetzt schon nichts. Ne?
Kann man friedlich schreiten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das so verstanden hast, du siehst so jung aus, aber schon so alt, damit meinte ich die Ewigkeit. Also, hast du nicht falsch verstanden?
Nee, habe ich verfolgt. Naja,
manchmal doch die Person. Ja. Das war aber so mein Gefühl.
Aber die Ewigkeit ist auch immer wieder frisch.
Ja, das sieht ja so jung aus.
Jetzt haben wir so viel untergesprochen. Ja, so da drüben und da, aber wo ist der Punkt, wo dieser Schnitt anfängt? Das ist für mich immer.
Wo der Schnitt anfängt,
ja, wo ist ich meine, jetzt sind wir jetzt quasi da, ne, wenn man da drin ist und dann und überhaupt. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist es ja interessant, wo ist dieser Schnitt? Ich habe das Gefühl, dass jetzt, wenn man in dieser Zeit es so greifbar ist, unbegreiflich greifbar, als ob überall in jeder Ecke die Leute irgendwie. Vielleicht ist es wirklich so, dass es plötzlich gerade wirklich ein evolutionärer Sprung, weißt du, wovon wir immer gesprochen haben, 2012, Evolution, Veränderung, dass einfach wirklich Erwachen geschieht, weil das Universum die Schnauze voll von dem Blödsinn hat einfach. Wo ist der Punkt, an dem man bleiben kann? Wo ist wirklich, wo ist die Nahtstelle davon, wo das Ich sich beugen kann? Weißt du? So. Mein Papa hat ja die Leute in kürzester Zeit tank, hier.
Aber danach, was war
mit dem danach? Naja, das ging von ihm aus, es ging wie eine Welle jetzt. Ich meine, ohne den
Mann
hätten wir hier diese ganze Bad-Satzang-Bewegung nicht. Jetzt sind wir hier und jetzt ist das jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ne? Und es scheint auch ja was zu passieren. Aber überall, wo ich nach mir gucke, ist überall auch trotz des Lesens dieser ganzen Bücher und des eigentlich logischen Verstehens und all dem. Ich meine, das
bringt alles nichts
letztendlich. Ich habe immer das Gefühl, Leute, die das Bücher noch nicht gelesen haben und denen man direkt erzählt, hier, bam, 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 guck mal genau hier und jetzt, und dann sagt, das gibt es gar nicht. Ach, ja, stimmt. Ja, wie gestern.
Ist leichter, ja.
Der Andreas da gestern zum Beispiel. Der hat erst vor ein paar Wochen irgendwie das erste Buch in die Hand genommen und plötzlich verstanden, weil eine Ernsthaftigkeit da ist und auf einmal rutscht. Und die ganzen Leute, die schon seit Ewigkeiten hier in Satzang rumhängen, die haben den Kopf voll mit irgendwelchen Ideen von all dem und hängen mit dieser Idee einfach nur fest. Und haben dann irgendwelche Vorstellungen und diese Vorstellungen verhindern es dann wieder.
Wenn es dem so ist?
Wenn es dem so ist, ja. Wie auch immer, ich meine, es ist ja sowieso schon längst so, aber die Illusion ist ja doch recht bockelhart irgendwie und tut sehr weh.
Wie?
Mir nicht, aber mich rum sehe ich, empfinde ich, ich fühle dieses Leiden einfach.
Ja,
ich meine, da bin ich wahnsinnig eigentlich. Ne? Das ist auch.
Aber das ist trotzdem Gott.
Ja?
Gott selbst gewählt.
Also, wie so ein Prozess selbst. Irgendwie habe ich das immer das Gefühl, dass man die Wehen von irgendwas ist da. Irgendwie was anderes will.
Wirklich kann man das Mitgefühl nur. Das ist halt Mitgefühl. Das ist halt auch nicht gekommen, warum man das dann auch macht. Aber es muss nichts passieren.
Wunsch, der in so vielen Menschen einfach auch nicht vorhanden ist, einfach anerkennen und sehen. Also, hüst du hier rum für ein paar Kröten und erzählst irgendwie vor einem kleinen Haufen von Leuten immer wieder das Gleiche. Dein Impuls wird ja wahrscheinlich auch damit.
Ja, aber er müsste noch viel kleiner werden.
Müsste?
Nee, wirklich, ja. Ich sehe, das, was man eben beim Kongress also durch Ho wieder angestoßen wurde, ist eben wirklich dieses, je mehr man will, dass sich in anderen was verändert oder der Machen geschieht, umso mehr steht man auch als Lehrer im Weg.
Ja.
Das ist bitter.
Hm.
Ist aber so.
Ich hatte dann bei mir war eine Phase, also im privaten Bereich oder mit spirituellen Freunden, dass da eine Instanz so ein bisschen stumm gelaufen ist, eben weil das Leiden gesehen wurde, dass ich das irgendwann dann von diesem Ich, was dann wenn der Körper stirbt, was dann wieder wiederkommen muss und sich entwickeln muss und all diese Sachen oder eben, dass dann eine Instanz angesprungen war, die ein bisschen stumm gelaufen ist, weil ich das den wegmachen wollte.
Das
hat sich beruhigt, das ist wirklich schön.
Das beruhigt sich,
und
ja.
Ich kann mich mit den bestimmten Menschen jetzt viel freier wieder begegnen und das ist wahrscheinlich diese Ebene des Mitgefühls. Sie können das erzählen, dann bleibt es ruhig und dann ist so eine innere Schönheit oder Frieden da und dann, die können das doch auch haben, wenn es dann in dem Moment hilft. Mhm. Aber vorher war so ein bisschen der Kritiker, die sind doch schon so viele Jahre und die haben schon das alles gemacht und die Therapie und die ganzen Sachen und kommen dann wieder dahin. Und, aber da ist wahrscheinlich eine Instanz, die hält fest, die hat Angst oder wie auch immer man das nennt. Und dann ist das okay für mich. Mal, jetzt kann ja sein, dass das auch wieder anstrebt.
Das kann sich ändern, ja. Das ist, für mich ist es auch so, dass das Zusammensein mit ganz normalen Menschen, das war das Liebste, was ich dann erfahren habe und so. Und das war schön und man wirkt ja auch so. Man muss nicht immer nur immer dieses, man will erwecken oder was weiß ich, sondern es ist ja schon alles Gott, es ist ja schon alles perfekt. Und nachdem man eh nichts machen kann, kann man sich auch da rein entspannen und kann dann wirken lassen, dass ohnehin wirkt. Ja. Aber zum Beispiel dann wieder zu sehen, dass es geschehen kann, ja, erzeugt dann schneller wieder diesen Ehrgeiz, hey, das kann jederzeit geschehen, das kann jederzeit passieren, also dem ist man ausgesetzt auch. Es passiert in jedem von selbst, ja. Man kann da nichts tun. Ja. Genauso wie derjenige nichts tun kann, ja, selber, ja, das erzählt man ja auch, man kann nichts tun. Ne. Genauso wenig kann man von außen was tun, man kann nur aus dem Weg gehen, so wie derjenige oder diejenige selber nur aus dem Weg gehen kann innerlich, kann man auch als Lehrer letztlich am besten einfach aus dem Weg gehen. Ja.
Aber das war ein sehr schmerzhafter Prozess, auch in Bezug auf den Familienkrieg der Mensch. Also ich das auch schon mal angedeutet habe, auf die eigenen Kinder oder Geschwister, die auch alle, ich sag mal, so ein großes Herz haben, wenn man das mal so ausdrückt, und dann im Leiden stecken. Und da möchte man gerne, weil man das so empfindet. Aber das war ein schmerzhafter Prozess und es ist jetzt für mich im Moment jedenfalls zur Ruhe gekommen. Und das ist für alle, glaube ich, ganz gut. Letztendlich vielleicht. Egal.
Man kann nichts.
Man kann
ja
nichts. Naja.
Würde man gerne, ne? So am liebsten.
Stehen also ganz, oder stehen viele Lehrer den Schülern im Weg?
Jeder. Jeder Lehrer ist ein Lehrer zu viel eigentlich. Er steht nicht wirklich im Weg, ja, aber jetzt da zünden muss das selbst. Ja, und es kann nur passieren, Ja, im Prinzip passiert aus dir oder bei jedem Einzelnen aus sich heraus, ja, kann das zünden. Ne? Das ist nicht etwas, was man wirklich von außen anzünden kann. Es kann schon zünden von außen kommen, weil energetische Resonanz entsteht oder irgend sowas. Ja? Aber tun kann man das nicht. Und das passiert in einem selbst. Und man kann es nie außen finden. Das wäre einfach. Nicht? Wenn man es geben könnte, wie ein Glas Wasser, so, ne? dann hätte man schon seit ein paar tausend Jahren alle. Immer, von Geburt auf. Ne? Dann wird man nicht taufen, die Kinder, sondern sagen, da hast. Obwohl sie es eh schon haben. Die kommen ja so auf die Welt. Das wird ja eher weg. Ne? Da entsteht erst danach die Persönlichkeit. Aber das Entzünden, das passiert in einem selbst. Das ist nie von außen. Nie von außen. Und dieses Suchen im Außen, auch bei Lehrern, ja, also dass man es bei Lehrern sucht, ne, da, von dort kommt es nicht, sondern es kommt von innen. Da ist es ja schon da, es braucht ja nur Entzünden.
Aber was das so genau ist, das weiß man auch nicht, ne?
Ja, so genau ist. Ich sage halt Energie, ich sage Shakti, ich finde auch nur Worte dafür, wo ich dann nicht weiß, welche Gedanken und Vorstellungen im anderen geschehen, wenn ich diese Worte verwende. Ich verwende halt für mich, und ich weiß ganz genau, wenn ich diese Worte verwende, worauf ich zeige. Aber die Worte sind es nicht. Und meine Worte sind dann halt Shakti, Energie, es, das. Ja. Das Wirkliche. Das sind alles nur Hilfskonstrukte.
Ja, ich meine, du sagst, zünden kann es nur von alleine. Das, aber es gibt da keine. Man muss das und das erleben oder man muss das und das verstehen. Oder
absolut, das ist das Problem, genau.
Es gibt da gar nichts, was man.
Genau. Es gibt keine Bedingung, es gibt keine Regel. Es ist nicht festzumachen. Mhm. Es passiert bedingungslos. Das ist so der Punkt. Es passiert bedingungslos. Das ist in Gnade in dem Sinn. Und es passiert hauptsächlich, wenn Einlassen geschieht, zum Beispiel bei einem Lehrer, kann schon passieren. Ja? Wenn Shakti das außer Korn hat, so wie Papaji, dann kann das passieren. Wie eine Maschine kann es da passieren. Ja? Zack, 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 zack. Ja, dann kommen aber auch die richtigen Leute, wo halt das Feld auch schon bereitet wurde und man erntet eigentlich nur mehr. Auch das kann passieren. Ne? Eben durch die Suche, durch jahrelange Suche, ne, die dann endlich aufgegeben wird, wo endlich dieses Suchen aufhört, dieses Ich will es haben und wo ist es und ja, das muss verschwinden. Der Verstand braucht eine Lücke. Ja, man muss gerade eine Lücke finden zwischen zwei Gedanken. Dort ist es dann. Wenn diese Lücke da ist, kann sich in dieser Lücke etwas entfachen. Ja. Weil eigentlich ist es im Hintergrund immer da bei jedem. Auf einer anderen, mit einem anderen Bild oder mit einer anderen, auf einer anderen, mit einer anderen Blickweise könnte ich sagen, die Frucht muss einfach reif sein und dann fällt einfach der Apfel. Ja. Da hat es keinen Sinn, ne? Wenn ein Lehrer zum Beispiel vor einem Baum steht und schüttelt, schüttelt, schüttelt und die Äpfel sind nicht reif. Das passiert auch oft. Ich will aber, dass wir. Jeder Apfel wird irgendwann reif und die Frucht fällt. Von selbst. Der muss sich anstrengen, überhaupt oben zu bleiben. Ne? Das ist dann so der letzte Windhauch, der genügt, dass die Anstrengung, sich festzuhalten am Baum, für den Apfel zu stark wird und irgendwann fällt er. Man kann gar nichts machen dagegen. Er kann es vielleicht noch eine Sekunde hinauszögern, aber das passiert dann und das fällt dann. Und dann ist die Frucht reif und das passiert einfach von selbst. Da ist keiner dafür verantwortlich. Es ist völlig natürliches Erblühen. Also auch so kann man es sehen. Also wirklich ohne etwas, wo man sagen kann, was macht der Apfel, dass er schneller reif wird? Das heißt, irgendwann ist ein Baum gesät, da wächst ein Baum, dann wachsen Früchte, da sind Blüten, da wird befruchtet, irgendwann wachsen dann die Früchte. Der Apfel ist reif am 15. August, da kann der Apfel tun, was er will. Er kann nichts tun, dass er am 14. schon reif ist oder am 13. reif ist. Er ist am 15. reif. Vielleicht ist er am 13. reif, weil die Sonne mehr gescheint hat oder mehr Regen gekommen ist, aber der Apfel selbst kann dafür gar nichts tun. Und der, der den Apfel erntet, okay, der kann schon was tun in unserer modernen Landwirtschaft. Aber auch da ist er darauf angewiesen, dass das auch von selbst geschieht. Er muss auch warten, bis das die Ernte dann reif ist. Das ist das Problem. Das ist, eigentlich ist kein Problem, weil es ein natürlicher Vorgang. Darf so sein.
Kurz hat es irgendwann, ich immer ein Bild von so einem Meditierzeichen,
ja, wie so gesagt. Ja? Kann sich so anfühlen, ja? Fremd.
Ja, wie so ein Finger. Aus der Teil, von der sich durch die Bohrt. Bohrt. Schon wie. Oder es ist ja das Bild der Schlange, weil bei mir war es eben die Zeigefinger. Vielleicht hat es der Film so gut gefallen und ich will nach Hause telefonieren.
Deswegen war der vorhin auch da gewesen.
Ja, das hat mich, der Grüne.
Das hat mich erinnert an Zeigefinger und Zeigefinger. Die scheint beliebt zu sein.
Aber es passiert dann wirklich etwas, was der Verstand nicht fassen kann. Und oft ist das auch der Auslöser, wenn etwas geschieht, was der Verstand nicht fassen kann, dass er loslässt. Es kann nur Loslassen geschehen. Und in diesem Loslassen kann dieses Entzünden oder dieses Fallen vom Baum kann geschehen. Wenn man sich oder Verstand loslässt, wenn etwas geschieht, was er nicht fassen kann. Aber etwas Schreckliches und so eher etwas Wunderbares. Völlig jenseits von kausaler Kette. Das ist auch eines der Probleme vom Verstand. Nicht? Alles hat so seine kausale Kette. Und das ist völlig jenseits von jeder kausalen Kette. Drum, alles, was ich dazu sage, ist dann auch wieder nur ein Bild. Nicht? Und versucht es zu erklären für den Verstand. Nicht? Aber in dem Augenblick, wenn der Verstand es dann versteht, ist es schon falsch, weil es ist eben nicht verstehbar. Es ist nicht kausal, es hat keine Ursache, keine Bedingung, so wie das Leben selbst. Es ist auch einfach da. Wer so eine Entzündung will, habe ich als Depot Gerhard Strauß. Ich bringe es wieder mal an. Das ist ein Satsanglehrer oder halt auch ein spiritueller Lehrer. Auf jetzt TV kann man links irgendwo.
Ho?
Ho. H-O.
Ach so.
Ho. Der Gerhard Strauß. Der entzündet, also beim Kongress hat er entzündet. Er hat nicht entzündet, aber Entzünden ist geschehen.
Wer weiß.
Doch, da weiß man. Wenn man dabei gewesen ist, dann weiß man.
Ja, ach so. Das ist fein. Ein
bisschen. Aber dann muss man schon wieder glauben. Ne?
Ja, genau. Ja, dann war das 1:1 zu sehen oder zu spüren?
Das war, dann, die waren dabei alle. Da zum Schluss.
Ja,
hat es
gerade
hinausgelegt. Ja. Nee, aber da ist was, ne? Dass man so weit innerlich auch als Lehrer zur Seite geht und nichts tut, den Verstand nicht füttert. Ich bin ja ein Verstandfütterer. Ne? Ich füttere im Prinzip, ich erzähle Märchen und so, ne? Das ist so meine Aufgabe. Der Köder. Ich weiß nicht, was meine Aufgabe ist. Ich habe eigentlich keine. Oder immer halt anders. Nicht? Aber es, ich bin so vom Typus her, wobei ich mich da schon, das ist auch bei mir passiert, selbst hinterfrage. Also ich weiß noch nicht, ich hatte noch keine Zeit seit dem Kongress, das muss ich dann nach der Sommertour wirken lassen, was dann da in diesem System dann wieder passiert, nicht? Weil wie das da geschieht. Aber dieses Wissen vermitteln ist es eben nicht. Nicht? Das ist da so schön deutlicher wieder rausgekommen. Obwohl es mir Freude macht und obwohl da viel Wissen durchkommt, aber letztlich ist es das nicht. Aber das wusste ich eh immer. Ich habe ja eh immer gesagt, ich kann ja auch ein Fernsehprogramm vorlesen. Das Eigentliche geschieht nebenbei. Ne? Begegnung von Bewusstheit, Energie, das geschieht ja trotzdem.
Und das macht Spaß, dir zuzuhören.
Ja, schon, das glaube ich auch. Kriege ich auch oft die Feedbacks. Aber dann ist schon irgendwo die Sehnsucht, auch hier, hey, warum erwacht nicht die ganze Welt einfach so? Aber das kann man nicht tun. Da ist nichts zu tun.
Aber du hast das selbst gesagt und es sind ja auch Erfahrungen, dass es nur durch sogenannte Stillsein ja auch nicht ist. Also kann auch gesprochen werden. Es kommt ja frisch, ist
ja
nichts.
Ja, im Prinzip frisch, so frisch. Also ist schon viel Wissen auch, was Erinnerung ist. Was zwar schon Teil der Erfahrung ist und präsent da ist.
Die Energie wird frisch.
Die Energie ist immer frisch. Ja, aber sonst sind das genauso Merken. Es ist schon geschehen, okay, aber trotzdem ist hier und jetzt sitzt da ein Körper und sonst ist da nichts. Das ist die einzige Wahrheit, die da jetzt ist.
Dann eben doch schweigen.
Ja, aber selbst schweigen, ne, ist dann schon wieder, ist auch ein Tun. Ne. So ist geschieht. Manchmal ist Schweigen, manchmal ist nicht Schweigen. Aber da ist kein Wissen. Da ist auch kein Wissen. Da ist null Wissen. Das glaubt man nur, dass da Wissen wäre, weil das so durchkommt. Oder? Aber da ist kein Wissen. Da ist null Wissen. Letztlich absolut kein Wissen. Einfach nur so. Erzählen. Oder halt ein Verstehen ist vielleicht da. Ja, von gewissen Sachen. Aber sobald man es in Worte bringt, sind es schon wieder nur mehr Worte. Und letztlich, vom Absoluten ist nicht einmal ein Verstehen. Gar
nicht.
Leere Taschen. Aber genau darum geht es, ne? Das Wissen loszuwerden. Viele Satsanglehrer haben das dann als Aufgabe. Ne? Da lässt man dann das Wissen dort. Ne? Man wird so hin und der Satsanglehrer nimmt es, sammelt es ein oder lässt es dann da sein. Wo es dann geht, halt Wissen wegzunehmen, weil Wissen stört wirklich immer.
Aber nicht, dass du dein Wissen hier bei uns ablädst und wir dann damit nach Hause gehen. Du bist dann davon befreit.
Es kommt immer wieder nach. Aber ihr seid ja schon zum Beispiel schon ziemlich konzeptfrei.
Sieht so aus.
Ja. Es gibt ja so, also da erlebt man ja Unterschiedliches. Und dann nimmt man weg so Konzepte, ne, so, die dann mit, da einfach, dass der Geist wieder freier wird. Jetzt kommen zwar meist andere nach. Konzepte. Aber in dieser Konzeptfreiheit gibt es eh nicht mehr Konzepte zum Wegnehmen. Ne. Blüten da, die haben auch kein Konzept, wie sie blühen. Sie blühen einfach. wissen nicht, dieses Du. Einfach so.
Eigentlich ist es so offensichtlich, wenn man diese Klarheit von Definition in Natur, das man eigentlich natürlich sieht. Das wäre eigentlich so. Man, was für eine Präzision in so einem
Hammer, Hammer, oder? Einstes Wunder, absolut, totales Wunder.
Auch unser Körper und so
weiter. Alles ist irgendwie so. Alles.
Es ist eigentlich so offensichtlich, was für eine Perfektion in so ganzen Dingen drinsteckt.
Und da dann mit dem Verstand überhaupt in Konkurrenz zu treten,
das ist so eine Anmaßung.
Reinste Blasphemie.
Ja.
Ja. Ja. Wahnsinn.
Aber der Verstand muss ja dann nicht in Konkurrenz treten.
Muss nicht.
Versteht
nicht,
der braucht das.
Ja, eben. Ja, absolut.
Das ist das.
Er ist ja auch gemacht. Er ist ja, ja auch so ein Wunder.
Er ist auch nicht ein Problem. Nee. Dass er ein Objekt macht aus der Realität und versucht, die dann von außen zu begreifen, dann wird es problematisch.
Oder? Weiß nicht, ob es problematisch ist. Vielleicht anstrengend. Wenn er es fassen möchte, wenn er die Wirklichkeit fassen möchte, die jenseits seiner eigenen Wirklichkeit. Wie ein Computer, der die Welt außerhalb seiner selbst begreifen möchte. Verstehen kann schon sehr weit gehen.
Wenn es nicht wehtut.
Es tut dann weh, oder es hat weh getan, auf den letzten Punkt dann, um zu verstehen. Das war dann anstrengend und schmerzhaft.
Ja, weil den kann man nicht finden, den kann man nicht greifen. Den kann man nicht.
Darf man eigentlich mitschreiben? Schreibt uns mal mit.
Ich auch.
Mit. Mitschreiben.
Mitschreiben.
Gedächtnis hat vielleicht nicht geschrieben.
Wenn man mitschreiben will, oder? Mit Satz haben? Oder? Die Idee aufgenommen.
Ewigkeits-TV.
Ewigkeiten. Richtig, da ist alles aufgenommen. Das ist ja der Punkt. Das ist ja alles aufgenommen. Das ist ja jetzt schon der Film, das ist ja umgekehrt. Ne? Die Kassette wurde schon eingelegt und spielt sich jetzt gerade in 3D ab.
Millionen Filme laufen gleichzeitig. Hm? Mindestens Millionen Filme laufen gleichzeitig.
Gleichzeitig, ineinander verschränkt sozusagen. Wir sind alle verschränkte Teilchen. Ein einziges Teilchen, das sich millionenfach verschränkt hat.
Und Filme, ja.
Eine Sinfonie. Eine Sinfonie.
Die Sinfonie, das ist die schöne
Musik. Das kann man machen können. Das ist wie eine einzige Sinfonie von.
Totale Sinfonie.
Und auch 3D-Holungen gehören dazu. Und
jeder spielt die Hauptrolle.
Ja, genau. Jesus, nein, nein.
Gibt dir nur einen, also.
Aber was mich immer interessieren würde, war, bei dem Wochenende gab es doch so echt so, sagen wir mal, sehr anstrengende Töne.
Meinst du beim Kongress?
Ja, jetzt beim Kongress. Ja. Also wenn man sich das so mal anguckt, nein, das ist ja noch, gab es ja bisher noch nicht, dass so viele Leute zusammengekommen sind und sich mal über das ausgetauscht haben. So viele Lehrer, die irgendwie auch teilweise völlig unterschiedliche Ansätze haben, sich Punkte, die teilweise aus anderen Traditionen kamen und so. Und es war ja schon ein ziemliches Chaos und teilweise auch echt, wo Leute echt Angst bekommen haben.
Im Publikum.
Im Publikum. Im Publikum.
Ja, vom Publikum. Ja. Für die Leute, die da drüber war, ist alles okay. Es war ja so, wie es war. Es war ja eine unglaubliche Muppet-Show irgendwie.
Das war Hammer.
Aber zu diesem, irgendwie hatte ich aber auch so das Gefühl, es wird uns gerade allen auch was aufgezeigt, was auch auf einen gewissen Schatten dieser ganzen, des ganzen Spiels, was da gespielt wird, dieses Spiels von Lehrer, Schüler, Erwachen, Erleuchtung und Pipapo einhergeht, so ein gewisser Schatten aufgezeigt, der nachher dann wieder in diese Einheitsgefühl aufgelöst wurde.
Mir gefällt der Ausdruck Schatten. Okay, der ist auch so modern.
Ja, ja, Schatten ist vielleicht so. Aber schräge Töne oder wie auch immer.
Im Prinzip, das ist halt in der Symphonie, ja, die Symphonie ist nicht nur, wie du gesagt hast, ein Konzert, das muss nicht nur immer harmonisch sein, ja. Oft ist es in der Disharmonie, kommt dann was in Schwingung. Und das hat man auch beim Kongress so gesehen, dass was in Schwingung gekommen ist. Ja. Das ist, dass auch so diese Wellen so entstanden sind und dann wieder in sich selbst verschwunden sind. So wie bei der Sonne, wo dort die Protuberanzen rauskommen, ne, die da so kleine Explosionen sind und dann wieder zurückfallen von der Schwerkraft auf die Sonne. Ne? Und so sind diese Wellen gekommen und das habe ich eigentlich recht. Auch zu sehen, wie sehr perfekt das auch in dem ist, auch diese verschiedenen Aspekte des Lehrerseins, ja? Wo man am Anfang Konflikte sieht und vielleicht dreimal die Seite wechselt. Ne? So, hey, das ist wahr, nee, das ist auch wahr, nee, das ist wahr. Nee, das ist doch auch wahr. Ja. Das ist genau das, was wir vorher gehabt haben mit den Gottheiten in Indien. Ne? Shiva, boah, Zerstörung der Illusionen. Ja, du bist nicht das, du bist nicht das, du bist nicht das, du bist nicht das und das bist auch nicht. Der Nächste, du bist alles, was ist. Es gibt nur dich, nur du bist. Ja. Ja. Du bist auch das, du bist auch das, du bist auch das, du bist auch das. Ja. Und beides ist gleichzeitig wahr. Ja. Je nach Betrachtungsebene. Je wie man drauf schaut. Ja. Eigentlich total geil und ich sehe das, wenn sowas weiter, würde man wünschen, dass das weitergeht, ne? Dass da wirklich irrsinnig viel Potenzial ist, gegenseitige Befruchtung möglich ist, weil man ist so lang oder lehrt so lang isoliert, was auch völlig natürlich ist, weil ist ja jeder das, ist ja jeder der Ozean, wir sind ja auch als Wesen hier im Universum, egal ob Lehrer oder nicht, sind wir alle nicht Teile des Ganzen, sondern jeder ist das Ganze, per se. Jeder ist eigentlich das Ganze. In jedem ist der Ozean. Ja, das ist ein holographisches Gebilde sozusagen. Ja. Jeder das Ganze und da auch, nicht? Und darum lehrt man dann alleine, weil und das ist eh das Universum, ist man eh verbündet und ist ja alles eins. Und nicht? Aber wenn das dann zusammenkommt, die Dynamik, die da entsteht, im Relativen, in diesem Ausdruck Lehrer sein, was da dann noch passieren darf, ja, dass da auch wieder ein Entwicklungsschub, ist ein richtig persönlicher ja, Entwicklungsschub, ja, wo man wirklich wie in einer Fortbildung. Ich habe das dann auch beschrieben. Hey, das war ein Fortbildungskurs, ne? Berufsanfänger Fortbildung. Ja, echt. Schon geil. Und dann am Schluss, wo sich das so auflöst, du Foucault, ne, der ist wirklich so gegangen. Ne? Die Prajnacharya hat es danach auch beschrieben, dass bei Papaji anscheinend wirklich so war. Der war in seiner Höchstform anscheinend wie eine Maschine, egal wer sich vor ihm gesetzt hat, der Nächste bitte, der Nächste bitte, der Nächste bitte, also echt so. Und bei Ho war es in Ansätzen so, und das hat alle Konzepte, die vorher noch so aufbereitet wurden und sich ineinander verschränkt haben, diese ganze Suppe, die da auch gekocht hat, die ist da wie ausgeleert und jetzt kommt das Echte. Also, so war das dann auch nochmal. Ne? So alles, und jetzt, ne, das Wirkliche, ja, rein Grundlose, das Urgrundlose, das Bedingungslose, das hat perfekt, war perfekt inszeniert, von eben von niemandem.
Das war genial, dass man am Schluss kam, ne? als die Auflösung von allem.
Das Feiern dann auch.
Das war ja nicht geplant.
Nichts war geplant, da war gar nichts geplant. Das Ganze war völlig ungeplant. Es hatte so Ideen, ne, die vorgegeben wurden, waren in den Ausschreibungen. Dann hat es eine Phase gegeben, wo zeitlang nicht klar war, um was geht es denn überhaupt, was ist die Intention. Es hat so gewirkt, als hätten die Lehrer eine andere Beschreibung bekommen wie die Teilnehmer. Für die Lehrer war es so angekündigt, dass man untereinander und sich da austauscht und überhaupt. Ne, und für die Teilnehmer eher, hey, Satsang. Ja, und das hat dann eine ganz andere Dynamik entwickelt, wie ursprünglich geplant. Da war nichts geplant. Und das ist so toll gewesen, dass die sich getraut haben, dem völlig freien Lauf zu lassen, das nicht zu moderieren, 3 Tage. Dadurch konnte wirklich das Göttliche der Moderator sein. Ja? Das ist genial. War nichts geplant. Das ist am Schluss die Feier, das Abfeiern. Das war ja ganz so eine richtige Energie.
Ja. Ich hatte das Gefühl, das war einfach direkt, es gab einfach Punkte, warum der da am Ende kommen musste. Weil er war wirklich so der Zeremonienmeister, der am Ende alles irgendwie in diese absolute Harmonie irgendwie brachte. Ausgerechnet er, von dem man das absolut nicht erwartet
hat. Genau, auch das, diese Konzepte vom Verstand, ja, egal wie sie sich ausgebildet haben, voll weg, abgewatscht, ja. Eben, wie du sagst, ne? Genial. Ja, man sieht, wir sind nur immer unter Eindruck. Wir sind nur immer unter dem, wie sagt man, Eindruck des Kongresses, der letztes Wochenende in Berlin war. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber so eine Kongresserleuchtung mit 27 spirituellen Lehrern, meist Satsang-Lehrer, die sich da 3 Tage intensiv getroffen haben. Mit insgesamt dann 100, 150 Leuten in einem Saal. Jo.
Da war was los.
Es gibt auch ein Buch dazu. Also ja, ich kann irrsinnig schwer Werbung machen für diese Person zum Beispiel, wenn es um die Bücher gibt, die durch ihn geschrieben wurden, also durch mich quasi, oder von die sich dann, wo sich der Autor dann OWK genannt hat, die liegen zwar da hinten zum Kauf und wir haben viel zu viele mit auf der Sommertour, also wer welche kaufen will, bitte gern. Habe ich jetzt so rausgebracht, normal schaffe ich das nicht oder denke ich gar nicht dran, aber für ein anderes Buch werben, das kann ich. Und von diesem Forum Erleuchtung ist auch ein Buch erschienen, wo diese Lehrer und noch ein paar mehr, 35 insgesamt, jeweils so Kapitel geschrieben haben. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Da möchte ich richtig das, auch wie es sich angreift, da lasche die Haptik. Ja, das ist gut, ne? Das Papier, alles das Perfekte. Die haben schon tolle Arbeit geleistet und im Prinzip recht selbstlos. Am Schluss musste man schauen, dass die Kosten halt überhaupt reingekommen sind. Hat es dann noch eine Sammlung gegeben, weil eigentlich wäre es sogar ein Minus gewesen. Und dafür monatelang arbeiten. Ich habe die Mails, ich weiß nicht, ob du bemerkt hast, aber die Mails meistens, die gekommen sind an die Lehrer, die sind meistens Mitternacht oder um 1 Uhr nachts abgeschickt worden, da hat man gesehen, die Leute arbeiten untertags und nebenbei in der Nacht organisieren die da monatelang diesen Kongress. Ohne geldliche, materielle Entschädigung. Das ist schon Hammer. Ich möchte auch mal so erwähnt haben. Das kommen. Mm-hmm.